Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen, und zwar bei den WM-Weltmeisterschaftsthekenphilosophen. Ja, wir stehen mal wieder an der Theke, der Thomas Wagner und ich, und wir wollen natürlich weiter über die Weltmeisterschaften reden. Und heute haben wir eine ganz lustige WM, glaube ich, die wir uns da ausgesucht haben oder die Chronik uns vorgibt. Das ist nämlich die Weltmeisterschaft 1974 im wunderschönen, verregneten Deutschland seinerzeit. Lieber Thomas, herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Und 1974, da warst du schon auf der Welt, ne?
War ich auf der Welt, aber noch keine drei. Habe ich wirklich überhaupt gar keine Erinnerungen leider dran. Also es gibt so ein paar Fragmente aus dieser Zeit, die ich so im Kopf habe. Zum Beispiel autofreier Sonntag und sowas.
Ja.
Wenn man mal mit dem Kinderwagen auf die Autobahn durfte oder sowas. Das gab es ja alles. Und es gibt tatsächlich auch das erste Sportereignis, was ich so im Kopf habe, ist 1975 das Handballspiel zwischen Deutschland und der DDR, wo es für Olympia geht, für Montreal. Und mein Vater, der eigentlich eher so ein ruhigerer Vertreter ist, springt bei uns durchs Wohnzimmer. Ich sitze unterm Wohnzimmertisch und spiele was und ruft nur: Halt den Ball, halt den Ball.
Der 7 Meter gegen.
Ganz genau, Hofmann. Manfred Hofmann, der Hexer aus Großwaldstadt, gegen Frank Engel vom AS. Frankfurt oder vorwärts Frankfurt an der Oder. Ja. Das war ja so aufgeladen, dieses Spiel. Also klar, wir kommen ja gleich auch auf das Spiel Deutschland-DDR beim Fußball.
Ja, ja, ja.
Und zum Glück hat dann die BRD damals 75 das Ticket für Montreal gelöst. Auch weil wir über Entwicklungen immer sprechen. 78 das Ganze ja dann so ein bisschen im WM-Titel in Kopenhagen.
Also ich kann das nur unterstreichen, was du gerade sagst. Gerade dieser Zweikampf, wir haben früher gesagt Deutschland gegen DDR. Ne? Das klingt immer so ein bisschen bescheuert, ja. Aber so sind wir praktisch auch großgezogen worden, dass der DDR so ein bisschen der Feind war, der Gegner, den es zu schlagen galt. Muss man leider so sagen, dass das damals gesellschaftlich so war. Allerdings hatte ich 2 Jahre vorher schon, weil ich ja war ja dann schon ein bisschen älter als du, ich bin 72, 8 geworden, da gab es ja die Olympiade in München, also die Olympischen Spiele in München, und das war ja ein absoluter Wahnsinn. Da habe ich das erste Mal so richtig gespürt, mein erstes richtiges Fernsehereignis, muss man ganz klar sagen, also die ganzen 14 Tage, ich habe da wirklich nur an der Mattscheibe geklebt, also jedenfalls solange ich durfte, solange die Eltern das erlaubt haben. Und da gab es nämlich am letzten Tag die 4x100 Meter Staffel
der Damen
und dann dieser Fulbrich, heute noch Gänsehaut, fulminante Endspruch seinerzeit von Heide Rosenthal gegen Renate Stecher.
Die ja also, eigentlich die beste 100 Meter Läuferin auf der
Ja, die auf mit der Abstand Welt. Die beste Läuferin war, die auch die Goldmedaille
hat. Und ich finde, du siehst diesen Moment, ich kriege jetzt auch gerade wieder eine Gänsehaut, weil ich letzte Doku darüber gesehen habe.
Ja, ja,
du siehst ja eigentlich, also Renate Stecher kommt auf und nach 70 Metern denkst du, okay,
sie holt sie.
Ja. Und Heide Rosenthal hat das dann immer mal ganz einstimmig, hat das erzählt, sie hatte sie ganz genau beobachtet. Und sie hat irgendwie beobachtet, dass wenn Stecher aufläuft, dann muss sie schnell an jemandem vorbei, weil sie Gegner mit solcher Tempohärte nicht gewohnt sind. Und sie hat das beschrieben, sie hat 5-6 Meter dagegen gehalten und dann merkst du in diesem Lauf, wie der Moment der Entscheidung ist, dass sie es übrigens nicht bekommt. Das war Wahnsinn, muss
man sagen. Das war Wahnsinn und das Publikum ist abgegangen. Ich saß da staunend vorm Fernseher und ich glaube, da ist so ein bisschen auch meine sportbegeistert war ich immer, aber da ist es dann, glaube ich, endgültig um mich geschehen gewesen. Und natürlich war der Fußball meine Hauptsportart, aber ich habe eine gewisse Zeit lang auch Leichtathletik dann verfolgt und eine ganz tolle Sportart. Und die WM und besser gesagt die Olympischen Spiele 72 haben da den Grundstein gelegt. Und da war halt eben auch dieser besondere Zweikampf gegen die DDR. Mhm. Deswegen reden wir ja auch nur drüber, weil es nämlich dann etwas eigentlich Sensationelles gab für diese Weltmeisterschaft 1974, für die Fußballweltmeisterschaft, nämlich dass die DDR sich einerseits qualifiziert hat, was ja seinerzeit auch schon eine Überraschung war, obwohl die 72 in München auch Olympiasieger wurden. Aber bei den Profis galt das ja nicht viel. Und dann aber ist auch noch bei der Auslösung Folgendes passiert. Natürlich spielt die BRD gegen die DDR. Wahnsinn.
Wahnsinn, genau. Also, ja, du sagst es, 72 gab es das Spiel ja schon, weil das gehört ja auch dazu. Wir hatten in der letzten Folge Mexico City, Olympia und WM. Das war jetzt in Deutschland auch so, 72, 74. Aber ist nicht Polen Olympiasieger geworden 72? Und die DDR ist 76.
Oh, das kann durchaus sein. Also dann hast du mich jetzt erwischt. Willst du ein Buch von mir haben?
Vielleicht guckst du nochmal ganz kurz
nach. Wir gucken jetzt gleich nochmal nach. Aber das ist jetzt hier ein bisschen schwierig. Also ich würde sagen, wir prüfen das noch.
Ganz genau.
Aber es kann durchaus sein, dass sie, glaube ich, Silber geholt haben oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die bei der
ja, die hatten, das waren halt die weit gekommen. Das waren halt die Staatsamateure, ne? Das war eigentlich die Nationalmannschaft, die offiziell als Amateure, und bei uns waren ja wirklich eigentlich nur Amateure-Spieler oder, also Ottmar Hitzfeld zum Beispiel hat bei diesem Turnier groß aufgezogen.
Ich glaube auch Uli Hoeneß.
Ja, ja, Uli Hoeneß war der einzige praktisch Etablierte, der als Europameister dann auch mitgespielt hat.
Ja.
Weil er eigentlich immer den Wunsch hatte, bei Olympia mal teilzunehmen und war glaube ich der Kapitän und das Aushängeschild der deutschen Mannschaft.
Ja.
Aber gucken wir doch erstmal dabei. Die Engländer haben gefehlt.
Ja.
Sind gegen die Polen ausgeschieden.
Polen, Tomaszewski, ne?
Ja.
Elfmeter.
Genau. Die Bulgaren waren wieder mal dabei, die ja immer sich irgendwie in der Quali so durchgemogelt haben und dann eigentlich erst nur 1994 mal bei der WM dann auch ein Ausrufezeichen dann gesetzt haben. Ne?
Ja.
Es gab das Entscheidungsspiel Spanien gegen Jugoslawien in Frankfurt.
Jugoslawien
weitergekommen. Und auch völliger Wahnsinn, Mexiko, die immer dabei waren, haben sich hinter Haiti und Trinidad Tobago nur auf Rang 3. Und damit war Haiti und Zaire, das waren ja die beiden großen
Farmtupfer, kann man sagen.
Ganz genau, in diesem... Also genau. Und es gab noch dieses ganz kuriose Spiel 73 in der Interkontinentalqualifikation zwischen Chile und der Sowjetunion.
Ja.
Die Sowjets sind nicht angetreten, weil das Pinochet-Regime ihnen nicht anerkannt wurde.
War das, wo der alleine aufs Tor zugelaufen
ist? Ja, das ist dieses Spiel. Im ersten Spiel in Moskau haben sie 0-0 gespielt. Im Rückspiel sind die Sowjets nicht angetreten, weil... Oppositionelle inhaftiert waren und die chilenische Nationalmannschaft stand im Stadion, ich glaube das Stadion war sogar ausverkauft, der Schiedsrichter hat angepfiffen, die Chilenen sind mit dem Ball ins leere Tor gelaufen, mit diesem 1-0 wurde das Spiel abgepfiffen und die Chilenen waren qualifiziert, ja.
Thomas, also das ist eine der schönsten Geschichten.
Ja,
also, aber schön ist sie ja eigentlich.
Nein, sie ist überhaupt nicht schön.
Aber die Situation ist
grotesk, genau, ja, das. Genau.
So, war es auch gemeint. Also das ist grotesk, aber auf der Seite auch wieder Wahnsinn. Also einfach Wahnsinn, was für Blüten dieser Sport so treibt. Und naja, in dem Fall war ja auch sicher auch die Politik dabei. Also irre, einfach nur irre. Ja, aber die deutsche Mannschaft, wie gesagt, in dem Fall muss ich jetzt wieder aufpassen, das war damals auch ein riesiges Problem, die bundesdeutsche Mannschaft und die Auswahl der DDR, so hieß es halt dann immer, Deutsche Demokratische Republik, die waren ja in einer Gruppe, dann hatten wir noch die Australier dabei.
Genau, also wir hatten eine afrikanische Mannschaft dabei.
Und Chile.
Ganz genau.
Die 1962 und das war dann ja auch das Spiel, das... Erstes Spiel der deutschen Mannschaft gegen Chile.
So. Übrigens muss man auch sagen, es gab einen neuen Pokal, weil dadurch, dass die Brasilianer ihn zum dritten Mal gewonnen haben, durften die ja den behalten. Ne?
Das haben wir beim letzten Mal glatt vergessen, holen wir hiermit nach. Also der Jurime-Cup ist dann letztendlich nach Brasilien gewandert und ich meine, er wäre damals auch mal gestohlen worden, eingeschmolzen worden oder was. Ne? Also ja, das Ding ist ja, glaube ich, wirklich verschollen. Also das Original.
Genau, genau.
Das ist dann wohl leider dann... den Räubern zum Opfer gefallen und wie das immer so ist. Aber es gab ja einen neuen 1974, der erste, den wir heute auch noch kennen, den Pokal. Heißt der eigentlich, hat der auch einen Namen? Also heißt der ist aber nicht Jules Rimet, ne? Also muss ich jetzt echt mal blöd fragen.
Nee,
der ist einfach nur der WM-Pokal, ne?
Genau.
Der ist nach niemandem benannt.
Ne? Ich glaube es nicht.
Ja gut, aber es ist letztendlich die höchste Auszeichnung, die unser Sport zu vergeben hat.
Ganz und, genau.
Den wollen alle haben. Den wollten natürlich damals auch alle haben, die an dieser WM teilgenommen haben. Natürlich auch die deutsche Mannschaft.
Genau. Übrigens kurios, auch bei der Auslosung, es waren nur 15 Teams bisher qualifiziert. Das Entscheidungsspiel Jugoslawien-Spanien ist übrigens nachher erst ausgetragen worden. Wird es ja gut, gab es dieses Jahr dann jetzt auch wieder, ne?
Ja, ja.
Mit dem durch Corona.
Ja, stimmt.
Genau.
Stimmt.
Costa Rica, Neuseeland zum Beispiel. Ja, aber interessant, dass das damals war, ne?
Ja, siehst du mal, das gab es alles schon einmal.
Detlef Lange hat gezogen von den Schöneberger Sängerknaben.
Der hat
die Lose gezogen.
Ah, siehst du mal, der Detlef, ja, ich wusste doch, der war schuld.
Ja, ja.
Mit dem müssen wir nochmal heute ein Wörtchen reden. Ja, wie auch immer, das Los kam zustande und das war natürlich, hat er seine Schatten weit vorausgeworfen in die DDR. Das war natürlich das Spiel der Spiele. Kann ich mir auch noch gut daran erinnern, was es da vorher für ein Ballyhu drum gab, ne? So um dieses Spiel. Aber man war ja der Meinung, man haut die DDR mal sowas vom Platz. Lassen wir mal kurz über die anderen Mannschaften reden, die auch teilgenommen haben. Die Holländer, wie lange hatten die überhaupt nicht, die waren ja ewig nicht bei der WM dabei. Und da waren sie eigentlich das erste Mal so richtig in der neueren Zeitrechnung.
Ich glaube, sie waren irgendwie 38 oder sowas.
Ja, ich glaube, ne? Da waren sie mal dabei. Ja, war auf jeden Fall nicht ihre erste, das stimmt.
Genau.
Aber die haben sich unheimlich oft nicht qualifizieren können. Aber der holländische Fußball war ja in den 70er Jahren richtig stark. Feyenoord,
Ajax. Genau, Feyenoord 70 unter Ernst Happel mit dem österreichischen Regisseur Franz Hasel, Europapokal der Landesmeister, auch den Weltpokal gewonnen. Und dann kam ja Ajax. Und ich hatte auch mal die Ehre für eine andere Reihe, ehemalige Europapokalfinals nachzukommentieren. Und du hast dann irgendwo gesehen, so eine Entwicklung über Real Madrid, die starke Mannschaft. Dann kamen die Italiener mit Inter und AC. Und dann hattest du mal eine Sensation wie Celtic mit den Lisbon Lions und sowas. Und dann macht's Knall und es ist 71 und es tritt Ajax auf den Plan. Und Ajax gegen Panathinaikos ist ein Spiel, da muss ich ehrlich sagen, wenn das 12-0 ausgegangen wäre, hätte es dich nicht gewundert.
War nicht Puskas damals Trainer?
Ja, bei Panathinaikos. Ja, aber die haben halt noch so den alten europäischen Fußball gespielt, auch das alte System. Und dann kam Ajax mit dem totalen Fußball, mit diesen Rochaden, mit diesem Spielerischen, mit Johan Cruyff. Also der absolute Wahnsinn, muss man ehrlich sagen.
Ja, ich meine, die haben ja auch bei der WM damit Furore gemacht. Da kann man ruhig auch mal ein bisschen länger drüber reden. Was diese Holländer damals gespielt haben, war für alle komplett neu. Also das kannte man nicht.
Ja, wie die Urusen und Bulgaren auseinandergeschraubt haben.
Auseinandergefegt.
Auch die Brasilianer praktisch in diesem Art Halbfinale. Es gab ja eine zweite Gruppenphase, wo die Brasilianer nachher nur noch um sich getreten haben. Also Brasilianer treten, weil sie hilflos sind. Ja, das muss man ehrlich so sagen.
Die waren völlig hilflos, auch gegen die Abseitsfalle.
Also
die haben ja damit alle wahnsinnig gemacht. Also allein schon mit der Abseitsfalle. Und die Holländer, das muss man, wir haben das ja schon ein paar Mal angesprochen, du hast es auch beim letzten Mal bemerkt, wohl mit die beste Mannschaft, die nicht Weltmeister wurde. Ja. Und woran das lag, kommen wir natürlich im Laufe dieser Ausgabe noch drauf zu sprechen. Denn die deutsche Mannschaft, da können wir jetzt ruhig auch mal langsam mit anfangen, die ist ja sehr holprig in dieses Turnier gestartet. Obwohl, kleine Parallele zu 1970, die das erste Spiel dann doch gewonnen haben, aber nicht überzeugt.
Übrigens das erste Mal, dass nicht der Gastgeber die WM eröffnet hat, sondern der Titelverteidiger. Brasilien gegen Jugoslawien, ein schmuckloses 0-0 bei schlechtem Wetter in Frankfurt. Das nur by the way. Ja, 1-0 gegen Chile, ein absolut, also von dem Spiel bleiben eigentlich nur zwei Sachen in Erinnerung. Der Hammer von Paul Breitner und die rote Karte für Carlos Casali.
Also ich kenne den, also das Spiel habe ich ja wirklich, jetzt kommen wir ja wirklich, wo ich sagen kann, ich persönlich habe das von der ersten bis zur letzten Minute alles verfolgt. Mhm. Ne? Und dieser Schiedsrichter, diesen Namen habe ich in meinem Lebtag nicht vergessen, hieß Dogan Babakan. Mhm. Schiedsrichter Babakan aus der Türkei.
Ja.
Der war schon bekannt, den hatte ich auch schon in den Europapokalspielen teilweise gesehen. Und der hat dann diesen Casali, wie er heißt, der hat auch 82 übrigens wieder mitgespielt, als Deutschland
wieder
auf Chile traf. Ich weiß nicht, wie viele Minuten lang, also wirklich das herausgezögert, diese Karte zu zeigen. Das hat 2-3 Minuten gedauert. Paul Breitner hat das ja auch in einer WM-Dokumentation auch mal beschrieben, von wegen, dass der Babakan das wirklich genossen hat. Die Kamera war die ganze Zeit auf ihn. Casali hat sich gewunden, hat einen Foul gemacht und hat sich aber selbst verletzt dabei oder hat so getan, er wollte wahrscheinlich der Karte entgehen und hat dann, ich weiß nicht, wie lange da auf dem Boden da den toten Mann markiert. Und Babakan saß die ganze Zeit in aller Ruhe daneben. Irgendwann stand Casali auf, fing an, sich hier so am Bein zu reiben und so, ja, ne, hat wehgetan. Ne. Und dann Babakan ist dann irgendwann so weit und nestelt dann so die rote Karte raus. Und das hat ewig gedauert. 2-3 Minuten, bis er die rote Karte dann verteilen konnte. Dadurch ist er mir in Erinnerung geblieben, durch diese Show. Er hat also sein Ziel erreicht. Ne?
Genau, absolut. Und insgesamt, wie du sagst, für das wir amtierende Europameister waren und aus zwei richtig guten WM-Turnieren kamen und Gastgeber, ist es wirklich schwer angelaufen, das Ganze, muss man ehrlich sagen.
Man muss auch sagen, dass das Ganze vielleicht auch im Vorfeld schon, es gab ja einige Probleme, es fing ja schon mit diesem Prämienstreit an, ne? Dass die Mannschaft ja, also es ging ja schon so weit, dass Helmut Schön abreisen wollte.
Genau.
Und Paul Breitner hatte, glaube ich, auch schon seinen Koffer gepackt, das war kein Spaß, ne? Die haben sich in Malente furchtbar verkracht, weil die ja mitbekommen haben, was zum Beispiel die Italiener bekommen bei einem WM-Titel. ich glaube, 120.000. In Deutschland hatte man, glaube ich, im ersten Moment so 10.000 geboten oder 15.000, ich weiß es nicht. Es wurden ja nachher, glaube ich, auf 60.000 haben sie die ja hochgehandelt. Ich weiß noch, wie damals die Gazetten voll waren, ne, von wegen WM-Streik und was weiß ich. Da war Malente wirklich zu klein geworden. Auch die Weltpresse natürlich dann da vor Ort war und mitbekommen wollte, was ist denn hier los? Und Helmut Schön konnte das überhaupt nicht verstehen. Der kommt ja wirklich noch aus dieser Amateurzeit, ne, so und dann so. Es soll doch eigentlich eine Ehre sein, für Deutschland, für sein Land zu spielen und die verlangen hier so viel Geld. Er wollte abreißen, es war definitiv, er hatte wohl auch schon den Zug gebucht oder so. Also es war wirklich, den
Zug gebucht,
das muss man sich alles mal vorstellen, wie das damals da abgelaufen ist. Und dann war natürlich auch die Stimmung in Malente schlecht, weil Malente war damals nicht wie heute ausgebaut, das ist ja heute noch eine Sportschule, das war damals so ein bisschen wie eine Herberge, ja halt in den 50er, 60er Jahren, Landschulheim. Und dann haben die dann zu mehreren Leuten auf Zimmern gewohnt, die du gar nicht als Zimmer bezeichnen darfst. Also das hat natürlich dazu geführt, dass dann auch viele Nationalspieler ausgebüxt sind, die berühmten
Geschichten. Auf jeden Fall, ja, die sind auch angeblich teilweise mit Polizeieskorten sind sie ausgebüxt und sind dann auf die Reeperbahn gefahren worden.
Ja, ne? Das, man muss ja auch
wieder... Franz, der auch immer dabei war.
Ja, der war da immer weit vorne. Der war in vielen Dingen weit vorne, aber eben auch in solchen. Ne? Ja, also und Sepp Maier natürlich auch. Und also was aber auch bekannt geworden ist oder was man mitbekommen
hat... Rainer Bonhoff hat mir mal erzählt, wenn Overath wollte immer in der Mittagspause Gitarre üben.
Echt?
Ja, und dann die alle gesagt, hau ab mit deinem, hier kann keiner pennen und sowas. Ne? Rainer Bonhoff ist ein überragender Stimmenimitator, wie der das dann nachgemacht hat, herrlich.
Er hat damals immer den Tegtmeier nachgemacht, ja. Das war so eine Ruhrpott-Legende.
Ja. Also Rainer Bonhoff, einer der sympathischsten Ex-Fußballer, die ich jemals kennengelernt habe.
Auf Rainer Bonhoff, der ja als Gladbacher eigentlich qua Mannschaft nicht unbedingt mein allergrößter Freund zu sein scheint, werde ich gleich noch eine Eloge singen. Und zwar, der hat nämlich im Finale eine überragende Aktion gebracht. Aber das werde ich gleich machen. Nochmal zurück zu Malente und zu dieser Situation da, dass die dann ausgebüxt sind. Das war ja auch nur, weil die Polizei oder die GSG 9, glaube ich schon, die war es ja schon, glaube ich, nach 72, nach den Attentaten von München, waren ja mittlerweile solche Sportereignisse ja ein bisschen...
Ja, und man muss halt auch sagen, die Gefahr der RAF war natürlich allgegenwärtig. Ja. Ne? Und deshalb, 1972 hatte man das Diktat auch von oben gegeben der offenen Spiele in Deutschland. Ja. Wir haben ja auch sehr viele Herzen der Welt dadurch gewonnen, aber man hat gesagt, das Sicherheitskonzept hat so nicht gegriffen. Wir müssen da viel stärker durchgreifen und deshalb... wirkte dieses, es war so eine gewisse Glocke über diesem Turnier drüber.
Es war so ein Bleischwer und dazu passte ja auch, dass das Wetter so scheiße war. Ja. Das kann ich jetzt als Zeitzeuge wirklich sagen. Das war der verregneteste Sommer, zumindest der verregneteste Juni, den ich wahrscheinlich in meinem Leben erlebt habe. Es hat eigentlich in einer Tour nur geregnet. Ne? Und es gab immer so ein paar Momente, wo mal so ein
bisschen... Ich glaube, die Deutschen haben ja nur im Regen gespielt. Also im ersten Spiel gegen Chile gab es ein bisschen Sonne. Ansonsten siehst du nur Regenbilder aus.
Ja, Endspiel war noch okay.
Ja.
Da war es auch
aber zwischendurch sonst alles.
Aber ansonsten, und da, die haben ja dann auch Einfluss genommen, ne? Es war dieses Fritz-Walter-Wetter, hat ja dann auch in einige Spiele...
Das Halbfinale, die Wasserschlacht von Frankfurt.
Ja, kommen wir gleich drauf. Also das hat auf jeden Fall da großen Eindruck hinterlassen. Das Wetter und das hat die Stimmung auch wirklich beeinflusst. Das hast du der ganzen WM auch ein bisschen angemerkt. Dazu kommt ja auch noch, dass die damals auch in diesen merkwürdigen Betonstadien gespielt haben. Da waren viele richtig hässliche Klötze dabei, muss man auch sagen. Das sah dann teilweise wirklich schlimm aus, wenn dann so die brasilianischen Reporter, die werden dann gefilmt, die ihr Goal da lang ziehen und sitzen dann in so einem, ja, fast schon so einem Betonkäfig. Ne? Also das hat die Stimmung ein bisschen beeinträchtigt.
Ja. Also machen wir jetzt aber mal die Gruppe zu. Machen wir die Gruppe mal zu, denn eigentlich waren die Chilenen und die Australier relativ chancenlos und es gab dann dieses legendäre Spiel in Hamburg.
Darf ich kurz nochmal über das Australien-Spiel reden?
Gerne, aber wenn du in dem Tempo weitermachst, machen wir heute 2 Stunden.
Nein, mach dir keine Sorgen, wir werden das relativ pünktlich nach einer Dreiviertelstunde abschließen. Aber ich muss zu diesem Australien-Spiel noch was loswerden, weil das haben viele wirklich vergessen, wie Franz Beckenbauer sich mit dem Publikum angelegt hat.
Stimmt.
Also wie er dauernd ich meine, der ist stehen geblieben, auf den Ball getreten, so gefühlt minutenlang, hat ins Publikum abgewunken und so wirklich, also er hat jetzt nicht den Mittelfinger gezeigt, aber stell dir mal vor, das hätte ein Stefan Effenberg gemacht oder 20 Jahre später. Also der hat so viel Munition geliefert, ihn rauszuwerfen. Und ich habe auch wirklich gedacht, das überlebt er nicht. Ne? Das wird er auch als Sportler nicht überleben, weil das war das ganze Spiel. Die haben den ausgepfiffen die ganze Zeit. Hintergrund, man muss es vielleicht erklären, man hat von dieser deutschen Mannschaft erwartet, dass die Australien, das war ein Niemand auf der Weltkarte, auf der Fußballweltkarte, dass die mit zweistellig weg.
Deutschstämmigen Abwehrspieler Schäfer.
Schäfer, den habe ich auch noch, ne? Weil da war man richtig, oh, Schäfer, der spricht doch astrein Deutsch. Ne? Ja. Also wie auch immer, man hat erwartet, dass man, also heute der höchste WM-Sieg hat der Boulevard getitelt. Ne? Das wurde vorher schon ganz klar und dann haben die ja sich die Frechheit erlaubt, das Spiel nur 3-0 zu gewinnen. Tore durch Kullmann, Overath und Gerd Müller. Die drei haben getroffen.
Also drei Kölner?
Ja, genau. Den Gerd Müller hätte ich sofort hier in Köln genommen. Ne? Aber nein, aber es geht um Beckenbauer. Der hat, also was der da aufgeführt hat, dann hat er auch noch gespuckt Richtung zu. Also du hast das alles gesehen. Das war alles groß in Großaufnahme. Da redet heute auch komischerweise kaum einer von. Aber das war damals ein Riesenskandal. Ne? Mhm. Aber beim nächsten Spiel hat er ganz normal wieder gespielt.
Ne? Ja gut, also ich glaube, er war halt das, was du bei Fritz Walter früher mit Sepp Herberger beschrieben hast. Helmut Schön war halt Franz Beckenbauer, sein verlängerter Arm. Aber klar, wie du sagst, es ist eigentlich, mir fällt es jetzt auch wieder ein. Ich habe diese Bilder auch mal gesehen, aber siehst du, ich habe sie eigentlich auch eigentlich gar nicht mehr so präsent, was eigentlich schon erstaunlich ist. Ja, und dann kam halt eigentlich der negative Höhepunkt. Ne?
DDR.
Ja, Helmut Schön, gebürtiger Dresdner. Ja. Gegen die DDR, das durfte natürlich nicht passieren. Und dann, ja, am Anfang hieß es ja, komm, jetzt zeig denen mal richtig das. Und die Deutschen haben richtig schlecht gespielt. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, 74 hatte Magdeburg zum Beispiel den Europapokal, der Pokalsieger gegen Milan gewonnen.
Auch also die Sparwasser dabei, ne?
Genau, also die DDR war schon zu dem Zeitpunkt eine Mannschaft von internationalem Niveau. Aber das Spiel ist natürlich auch, Günter Netzer erzählt ja immer, er kam da 20 Minuten vor Schluss in ein völlig verkorkstes Spiel rein. Und sagt, sein Anteil war, dass er so schlecht war, dass Overath dann doch ins Turnier reingefunden hat. Höttges wurde eingewechselt. Dieses Tor ist ja auch Wahnsinn, wenn du die Gesichter siehst. Es gibt diese Hintertorkamera, wie Meier, Vogts und Höttges gucken. Und Sparwasser, der dieses Tor, das hat ja eine ganz besondere Dynamik, dieses Tor macht. Ja, aber viele sagen, aus zweierlei Gründen war es eigentlich die Geburtsstunde der WM-Elf, weil sie haben sich dann in Malente richtig in der Nacht um die Ohren gehauen.
Nach der langen Messe.
Genau, es gab ja dann auch Umbesetzungen. Zum Beispiel hat dann, glaube ich, Franz Beckenbauer hat auch Spieler geopfert und wieder reingeholt.
Ja, ne? Uli Hoeneß zum Beispiel.
Ja, genau, genau. Also. Und das Zweite, was halt noch war, du bist eigentlich der schwierigeren Zwischenrundengruppe mit den Niederlanden und mit Brasilien und Argentinien aus dem Weg gegangen.
Also eigentlich sagen alle, die damals beteiligt waren, das war das Beste, was uns passieren
konnte.
Ne? Weil sie wären ja sonst wirklich mit Brasilien und Argentinien in der
Niederlanden
und den Niederlanden in der Finalrunde gewesen. Und das wäre, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht gut gewesen.
Genau.
Also, wobei natürlich durch die Gegner, die Schweden und die Polen, ja nur auch kein Fallobst waren, und Jugoslawen sind das nie. Also das war auch eine schwere Gruppe, aber natürlich war die andere dann doch nochmal eine Ecke stärker. Aber vielleicht nochmal kurz auf das Spiel zurückzukommen. Die erste Halbzeit war gar nicht so schlecht. Die haben zumindest riesen Torchancen gehabt. Ich weiß, wie der Flo damals, der durfte ja da mal ran, den Ball knapp am Tor vorbeigesetzt hat, nach 5 Minuten schon. Und dann eine Riesenchance auch durch Hoeneß, durch Gerd Müller trifft den Pfosten und so. Also es war schon so, dass die bundesdeutsche Mannschaft dominiert hat, aber die haben den Ball nicht reingekriegt. Und mit jeder Minute wurde, hast du gemerkt, wie verkrampfter die wurden. Und vor allen Dingen mit jeder Minute hat natürlich auch der Gegner gemerkt, hier geht heute was. Und dann kam es ja dann in der zweiten Halbzeit dann auch so, dass das Sparwasser irgendwann kurz vor Schluss dieses Ding gemacht hat. Und damit war das Spiel verloren. Und das konnte in Deutschland wirklich kaum einer, also im Bund, der BRD, kaum einer begreifen. Ne? So, also wie kann denn das passieren? Aber, es wurde schon erwähnt, es war das Beste, was uns passieren konnte, weil schon vor dem Spiel feststand, weil damals das andere Spiel vorher stattgefunden hatte, dass beide Mannschaften schon qualifiziert sind. Das war im Prinzip egal,
wie es ausgeht. Weil die Chilenen unentschieden gegen Australien gespielt hat.
War also ja, jetzt durfte die DDR dann halt gegen Brasilien ran, gegen Holland und gegen Argentinien. Und ist natürlich dann auch mehr oder weniger sang- und klanglos dann ausgeschieden.
Genau, genau. Aber was man jetzt vielleicht auch mal gucken muss, wenn wir noch mal kurz auf die Vorrunde schauen, bevor die Nacht von Malente. Also die Gruppe 2 war mit Jugoslawien, Brasilien und Schottland extrem ausgeglichen besetzt. Und es ist nachher diese schottische Tragödie bei Weltmeisterschaften wieder. Ja. Ne? 2 Unentschieden, ein Sieg, ein Torverhältnis von 3-1, eine Mannschaft mit Billy Bremner und sowas. Ja, toll, und sind dann wieder wegen einem Tor ausgeschieden nachher. Aber die größte, die pikanteste Geschichte war ja die Geschichte rund um Zaire, die das erste Spiel nur 2-0 gegen Schottland verloren haben, dann aber 9-0 gegen die Jugoslawen verloren haben. Und was man gar nicht wusste, war, dass der Zaires Diktator Mobutu hat der Mannschaft eine Warnung zukommen lassen, wenn sie mit mehr als 3 Toren Unterschied gegen Brasilien verlieren, dass es ganz harte Strafen ging und die Spieler haben wirklich um Leib und Leben wirklich gefürchtet. Ja. Und es ist genau 3-0 ausgegangen. Sie haben nachher wirklich im Zweikampf verhalten. Sie haben auch so um sich getreten, also dass du merkst, also überleg dir das mal. Die fahren zur WM, vertreten ihr Land und nach dem 0-9 hat er denen praktisch indirekt mit dem Tod gedroht. Und es gibt so eine Szene, die kann man sich auch mal bei YouTube angucken.
Der Freistoß
für Brasilien. Der Schiri pfeift und der Abwehrspieler läuft einfach aus der Mauer raus und tritt den Ball weg, obwohl noch gar kein Brasilianer am Ball war.
Wir wussten ja damals die Umstände nicht. Also gerade jetzt wir als Kinder, wir haben das ja da schon im Schulhof unterhalten und so. Ja. Wir haben uns totgelacht, weil die da im Prinzip der, nach dem Motto, es gibt jetzt Freistoß. Ja. So, dann musst du natürlich abwarten, bis der Schiedsrichter pfeift. Aber die treten den Ball immer weg. Ne? So nach dem Motto, komm, weg mit dem Ball. Ja. Er hat das Spiel noch gar nicht freigegeben. Das fand mir natürlich wahnsinnig lustig. Das Lachen bleibt immer einem natürlich im Halse stecken, wenn du im Nachhinein erfährst, die hatten einfach nur Angst um ihr Leben.
Absolut.
Also das hat halt keiner gewusst. Aber es gab natürlich auch schöne Geschichten. Haiti hat ja auch mitgespielt.
Genau, die waren nämlich, also in der anderen Gruppe waren, dann kamen dann die Niederlande, die schon ihre Favoritenstellung unterstrichen, und die Schweden weiter. Und dann in der Gruppe 4 Haiti. Und da war ja die ganz besondere Geschichte, dass ich glaube, Dino Zoff ist ja mit einem einzigartigen Rekord angereist, mit über 1100 Minuten ohne Gegentor. Ja. Und dann kam ein gewisser Emmanuel Samon.
Ja.
Übrigens, ich habe nochmal nachgeschlagen in der Zwischenzeit. Olympiasieger 72, wirklich Polen.
Polen,
also das Kölsch geht an mich.
Gut, das geht an dich. DDR, hast du geguckt, wie die abgeschnitten haben?
Bronze.
Bronze, okay. Zumindest waren sie auf dem Podest.
Also, ganz genau.
Ich war nicht ganz so weit weg. Okay, 76 war dann der Olympiasieg, genau.
Und Dino Zoff nach 1143 Minuten
bezwungen.
Das Gegentor von Haiti, die haben sich wirklich ganz, ganz gut gewehrt. Gut, hatten dann natürlich auch so ein Spiel gegen die Polen, was sie 7-0 verloren haben.
Aber ich kann mich noch an den Torjubel von Haiti erinnern. Wir sind ja dermaßen ausgeflippt. Ne? Also was die da fabriziert haben, weil die ein Tor gegen Italien geschossen haben. Also ich meine, das ist ja auch schwer, gegen Italien überhaupt ein Tor zu machen.
Und die Italiener mal wieder, wir haben es ja gesagt, entweder Vorrunde oder nichts. Vorrunde ausgeschieden.
Ja.
An Polen und Argentinien gescheitert.
Womit wir bei den Polen sind. Also genau. wenn man die Niederländer nennt, muss man die Polen mindestens genauso nennen, weil die waren in meinen Augen nicht schlechter als die Holländer. Vielleicht haben die Holländer noch ein bisschen, wie soll ich sagen, spektakulärer das Ding gespielt. Aber die Polen waren da nicht weit weg. Die haben damals eine Riesen-WM gespielt mit tollen Spielern, mit Lato, mit Czarmach, mit Tomaszewski im Tor, Dana. Also das war eine Riesentruppe, Kasperczak und wie sie alle hießen. Also die haben wir wirklich also mit großen Augen verfolgt. Da weiß ich noch, wie wir damals...
Ich glaube auch, wenn es da nicht so...
Total begeistert.
Ich glaube, wenn sie nicht in Frankfurt so geregnet hätte, wo man den Platz ja runtergewalzt hat, man hat ja nicht... Also das kam den Deutschen eigentlich mehr entgegen, weil die Polen mussten ja, glaube ich, wegen des Torverhältnisses gewinnen und das Spiel machen. Und das konntest du eigentlich auf dem Platz nicht. Die Polen waren mindestens ebenbürtig mit den Deutschen.
Mindestens. Also es gibt ja viele auch deutsche Nationalspieler, die heute noch sagen, wir hätten dieses Spiel wahrscheinlich auf trockenem Boden nicht so gut.
Und Sepp Maier wahrscheinlich mit dem besten Spiel seines Lebens.
Ja, das war mit Abstand sein bestes Länderspiel. Das Finale war auch gut, aber da haben die Holländer auch sehr stark in seine Richtung geschossen.
Ja.
Gegen die Polen hat er eine absolute Weltklasse-Leitung abgerufen. War ja sowieso ein Weltklasse-Torwart. Aber er hat das in der Nationalmannschaft dann gerade in diesem Polenspiel wirklich nochmal ganz fett unterstrichen. Aber bevor das zustande kam, sollten wir vielleicht dann doch nochmal das Jugoslawien-Spiel, weil die Jugoslawen sind ja auch immer unheimlich oft ein Stolperstein schon mal gewesen. 62 hatten wir das ja
also
schon.
Also wir sind jetzt in der zweiten...
Zweite Finalrunde,
wir sind in der zweiten Finalrunde, okay.
Genau, wir sind in der zweiten Finalrunde angekommen.
Können ja da einfach mal nur sagen, dass sich da halt die, das hatten wir eben schon gesagt, die Niederländer halt klar durchgesetzt haben mit 3 Siegen gegen Argentinien, DDR und Brasilien. Und wie gesagt, dieses 2-0 im Dortmunder Westfalenstadion, als die Brasilianer nachher wirklich eine Karikatur eines Weltmeisters waren, die nur noch um sich getreten haben und wirklich völlig hilflos gegen wie entfesselte Niederländer vorgeführt worden
sind. Ich war richtig Fan von den Niederländern, das muss ich einfach sagen. Auch, es gab ja damals auch diese Rivalität noch nicht, die ist ja erst durch das Endspiel entstanden.
Ja.
Also im Prinzip haben wir alle nur gejuchzt, ne, wie die Fußball gespielt haben. Das war einfach ähnlich wie bei den Polen, nur sogar noch ein bisschen schöner. Das war einfach aufregend, überragend und unheimlich schön anzuschauen. Also war dieses Fußball total, ich finde, das passt auch.
Ja,
ne?
Ja.
Dass im Prinzip auch jeder eine andere Rolle spielen kann, dass jeder stürmt, dass jeder versucht, sage ich mal, in diesem Spiel sozusagen seinen Stempel aufzudrücken. Und dann noch mit einem überragenden Johann Cruyff, irgendwo habe ich auch die 14 von ihm hier noch hängen, egal, hing bis vor kurzem noch hier, egal. Das war auf jeden Fall auffällig und ja, wenn sie nicht gerade gegen Deutschland gespielt hätte, hätte ich ihn damals auch noch zur damaligen Zeit den Titel echt gegönnt.
Ja, also das, sie hätten es ja auch mal verdient gehabt.
Sie hätten es gerade da eigentlich auch am meisten verdient gehabt, aber naja, gut, letztendlich, es gehören immer zwei, die im Finale dann spielen und die deutsche Mannschaft hat das auch nicht unverdient gemacht.
Nee, klar. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber jetzt kommen wir erstmal natürlich auf dieses Spiel gegen Jugoslawien, das ja so ein bisschen, also das war ja dann die Zeitenwende dieser WM, ne?
Das wollte ich nämlich sagen, weil es war nämlich Malente, die Nacht vor Malente hatte stattgefunden, die haben sich mehr oder weniger die Masken vom Gesicht gezogen, haben Tacheles geredet, weil die gedacht haben, so ein bisschen, das können wir so nebenbei machen. Ne? Mhm. So, und das funktioniert halt nicht und Beckenbauer war da wirklich einer. Man sagt ja immer so, der Franz, ja, nee, aber nein, also Beckenbauer war da wirklich der entscheidende Mann. Er hat das wohl aber auch, das sagt er immer wieder, und er hat das auch mit dem Okay von Helmut Schön gemacht.
Ja, aber wenn man die Aufstellung dieses Spiels sich nochmal anguckt, das finde ich nämlich so erstaunlich. Du hast es eben schon gesagt, Uli Hoeneß wurde ja geopfert nach diesem Spiel gegen die DDR. Für ihn kam Herbert Wimmer rein, der ja 72 auch einen großen Anteil an der Europameisterschaft hatte, der ja im Finale dann auch nicht gespielt hat. Es kam aber auch Dieter Herzog zum Beispiel, ja, ne? Ja. Hat gespielt. Spieler, den hast du wahrscheinlich eher noch gesehen, Düsseldorf, Bundesliga früher gespielt. Ich glaube, in Oberhausen hat er auch noch gespielt.
Ja.
5 Länderspiele hat er gemacht.
Ja.
Und ein Spieler, der in einem wichtigen WM-Spiel gespielt hat. Und wir haben letztes Mal all die Weltmeister aufgezählt, auf die man kommt, so aus allen, die 4 deutschen Weltmeisterkader. Manche sagen bei Dieter Herzog wirklich so ein bisschen der vergessene Weltmeister. Aber in dem Spiel durchgespielt und durchaus eine gute Leistung auch gezeigt.
Absolut, und die haben ja auch in Düsseldorf gespielt. Und jetzt bin ich ja als Kölner jetzt eigentlich unverdächtig, ein Düsseldorfer Fan zu sein. Aber was die Düsseldorfer abgezogen haben bei dieser WM, das wäre normalerweise in Köln gewesen, aber Köln war als Spielort vorgesehen.
Du meinst jetzt von den Zuschauern her?
Von den Zuschauern her. Ja. Weil man hatte sich über das Hamburger Publikum beklagt,
Ich weiß.
Weil die Hamburger sehr reserviert, sehr kühl und man hat auch bei dem DDR-Spiel die Unterstützung etwas vermisst. Und deswegen waren die froh, dass die einen Wechsel hatten, dass die jetzt in Düsseldorf spielten. Und die haben da wirklich Karneval gemacht, das muss man schon sagen.
Ja.
Und die haben die angefeuert. Und ich natürlich, wenn mit Dieter Herzog auch noch ein Düsseldorfer da spielt, dann war das natürlich hilfreich. Ne?
Genau,
das,
genau.
Das hat, der hat ja auch gut gespielt, der Junge.
Ja, genau. Muss genau.
Man schon sagen.
Genau. Und was auch in dieser Zwischenrunde übrigens ist, mit Enver Maric hatten die Jugoslawen natürlich einen richtig guten Torwart drin, wie auch nachher Ronny Hellström. Der ist ja, glaube ich, zum besten Keeper sogar des Turniers gewählt worden.
Zum Beispiel, der war... Ja. Noch ein bisschen besser als Meier.
Und beim Spiel gegen Jugoslawien fällt mir noch dieses kuriose Tor von Dieter Müller, von Gerd Müller ein.
Ja.
Der da, Dieter Müller 76 gegen Jugoslawien.
Ja.
Aber Gerd Müller, der wieder so ein Tor gemacht hat, eigentlich im Sitzen, wo der Ball schon weg ist.
Typisches
Müller-Tor.
Ne? Typisch. Müller, der macht selten schöne Tore, aber er macht wichtige. Ne? Und das war auch wieder so eins. Aber dieser Sieg gegen die Jugoslawen war ja jetzt auch nicht, muss ich sagen, Glanz und Gloria, so wie die Holländer das gemacht haben. Aber überzeugend.
Ja.
Also schon auch, dass du gesagt hast, so, jetzt haben sie sich am Riemen gerissen. Das war auch, das war jetzt wirklich auch die Wende, das sagen auch alle, die damals beteiligt waren. Und so konntest du dann in das Spiel gegen die Schweden gehen.
Für die es eben schon um die letzte Chance ging, weil die das erste Spiel gegen Polen verloren hatten.
Ja, aber die waren brandgefährlich.
Ja, klar. Also aber übrigens, Herzog wieder in der Startformation,
muss man
auch mal sagen. Hoeneß ist zurückgekommen, Flo in beiden Spielen eingewechselt. Aber die hatten natürlich auch ein paar Leute, die man wirklich kennt. Ne? Also Ronny Hellström habe ich schon gesagt. Björn Nordqvist war so ein ganz berühmter...
Ralf Edström.
Genau. Ralf Edström und Roland Sandberg, der ja auch in Kaiserslautern gespielt hat.
Ja.
Conny Thorstensen, der bei den Bayern gespielt hat, ne?
Ja.
Also das war schon eine richtig gute Mannschaft, die ja dann noch durch Edström in Führung gegangen ist.
Es hat an dem Tag auch extrem geregnet, aber noch nicht so wie extrem wie dann später bei der Wasserschlacht. Aber das war kurz davor, das hat nicht viel gefehlt. Und Wolfgang Overath hat mal in der Doku gesagt, also eigentlich hat uns das total Spaß gemacht. Man kennt das ja, also ich kenne es noch von früher, wenn man im Regen gespielt hat. Und dann rein, das hat schon irgendwo einen Bock gemacht, weil alles wird schneller, ist irgendwie mit mehr Tempo.
Kann schön grätschen und so.
Ja, man kann schön rutschen und grätschen, herrlich. Und du hast richtig der deutschen Mannschaft die Spielfreude angemerkt. Da sind dann die Schweden 1-0 in Führung gegangen. Aber komischerweise hattest du nie das Gefühl, dass du das Spiel verlierst.
Mhm.
Weil das war so rein spielerisch sicher mit das Beste, was die Deutschen an dem Tag bei der WM geboten haben. Das Spiel ging dann relativ klar 4-2 an die Deutschen.
Genau, aber haben erst in der zweiten Halbzeit das gedreht. Also die Schweden haben zur Halbzeit geführt, dann Doppelschlag Overath und Bonhoff.
Ja.
Dann nochmal der Ausgleich durch Sandberg. Also ein verdienter Sieg gegen aber aufopferungsvoll kämpfende Schweden damals.
Ja, ja, also es wird ja immer gesagt, der deutsche WM-Sieg 74 war Glück, aber nein, also du musstest erstmal die Jugoslawen schlagen, du musst diese Schweden schlagen und dann natürlich auch noch den Polen, die wirklich eine überragende WM gespielt haben, Paroli bieten. Und damit sind wir bei der Wasserschlacht. Ich will einfach mal der Bericht nochmal eines Zeitzeugen loswerden, weil das war schon irre, das im Fernsehen auch schon mitzubekommen, was da los war. Und wir alle gedacht haben, was passiert denn jetzt hier? Das wäre ja normalerweise nie angepfiffen worden. Also wenn das nicht bei einer Weltmeisterschaft gewesen wäre, hätten die das rein nicht anpfeifen dürfen. Und der österreichische Schiedsrichter Linnemeier ist ja auch immer mal auf den Platz gekommen, hat mal geguckt, hat mal so den Rasen getestet und so, hat einen Ball geschossen, der blieb sofort liegen, ne, und sagt, okay, wir pfeifen an. Das war dann schon heftig. Und dann natürlich diese Slapstick-Szenen, gerade in der ersten Halbzeit, wenn der Ball flach kam. Ne. Also die eine Spielhälfte, die haben ja mit Walzen versucht, das alles noch frei zu machen. Drainage gab es ja nicht. Also es war skurril und irre, diesem Spiel dann zuzuschauen. Ja, und dann macht halt irgendwann, nachdem Sepp Maier so super gehalten hat, Gerd Müller hat
dieses, ja, aber der, wenn du diese Bälle siehst heute, oder wenn du diese Spiele siehst, wie der Ball hängen bleibt teilweise und wie die Deutschen mit ihren komplett weißen, die waren ja ganz in weiß irgendwie, ne? Ja, und die Polen, wie du sagst, die eigentlich, also Polen, die Niederlande und Deutschland waren eigentlich gefühlt auf einem Niveau. Die drei waren deutlich über dem Rest dieses Turniers, ne? Ja, wahrscheinlich auch schwierig. Du musstest das Spiel machen auf diesem Boden, wo ja, wie du auch sagst, da, was da alles zum Einsatz kam. Und eigentlich hätte ja nie einer gedacht, dass du überhaupt da Fußball spielen kannst. Ja. Man konnte es ja eigentlich auch nicht, wenn man ehrlich ist.
Nein, eigentlich war das nicht. Ab der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser, aber es war bis zur letzten Spielminute eigentlich irregulär,
schweres Wort. Gottes Willen, was ist denn jetzt hier los?
Ja, mir fehlt der Alkohol.
Doch, schon zu viel Bier.
Ja, genau. Von wegen, ich trinke Apfelschorle. Also, ich habe auch den Videobeweis zur Not. Deswegen kommen wir auch so langsam, aber sicher zum Endspiel.
Genau. Also wir können jetzt noch sagen, dass die Polen Platz 3 sich sicherlich auch verdienterweise durch ein Tor von Lato geholt haben.
Gegen die Brasilianer, die...
Genau, er ist ja dann Torschützenkönig geworden mit seinem 7. Tor.
Ja, die Brasilianer haben ja sicher bei der WM nicht so die ganz große Rolle gespielt. Du hast das Spiel gegen die Niederländer erwähnt, was ja dann auch fast eine Schande für den brasilianischen Fußball war. Nicht, weil sie verloren haben, weil gegen so eine Top-Mannschaft kannst du natürlich verlieren, sondern wie sie sich da verhalten haben. Das war man von Brasilianern überhaupt nicht gewöhnt. Ne? Also, absolut. Dass die da so treten wie die Berserker und dann auch völlig zu Recht der Platzverweis. Dann, also das war kein schönes Spiel. Und so wollte man die Brasilianer auch nicht sehen.
Genau.
Man kennt dann die vom Jogo Bonito und das soll auch bitte so bleiben.
Genau. Und dann müssen wir mal sagen, dass dann im Vorfeld des Finals die Holländer halt schon sehr selbstbewusst insgesamt aufgetreten sind. Und da gab es ja auch diese Geschichte vom Boulevard gestreut, dass irgendwelche Fotografen wurden ja irgendwo ins Teamhotel der Niederländer geschickt, die dann angeblich davon berichtet hätten, es hätte mit leichten Mädels Poolpartys gegeben bei den Niederländern. Und angeblich war ja Johan Cruyff am Tag vor dem WM Finale zu Hause bei seiner Frau, um seine Ehe zu retten.
Ja, da gibt es die wildesten Geschichten und das hat die Holländer auch ziemlich aufgeregt und Rinus Michels hat ja auch ganz bewusst auf den Pressekonferenzen, obwohl er Deutsch konnte, kein Deutsch mehr mit der Presse gesprochen, weil die deutsche Presse, in dem Fall die Bild-Zeitung, das Ganze wohl als Speerspitze lanciert hatten und hat dann immer gesagt, I forgot my German, ich habe mein Deutsch vergessen und hat dann auch auf die Art und Weise reagiert. Also die waren schon hochgradig sauer, ne? Weil die Geschichte angeblich auch gar nicht gestimmt hat. Gut, man weiß, dass Holländer gut feiern können, das ist das eine. Das können andere aber genauso gut. Und was da jetzt genau wirklich dran war, Johan Cruyff hat bis zu seinem Tod behauptet, dass da nie was dran war. Aber gut, letzten Endes hat es dann letztendlich die Mannschaft schon etwas verunsichert. Wobei, das kann in meinen Augen nicht der Grund sein für eine Niederlage oder so, weil die waren einfach so gut, dass das nicht der Grund sein kann.
Naja, aber man muss, glaube ich, auch festhalten, dass es ja, wenn in solchen Spielen ganz früh ein Tor fällt, passieren ja eigentlich nur zwei Dinge. Entweder die Mannschaft, die das frühe Tor schießt, legt ein zweites oder sowas nach und es wird eine ganz klare Angelegenheit. Oder du kommst aus diesem Ding, dass du denkst, boah, das ist so ein Schock am Anfang, jetzt hast du irgendwie gefühlt nichts mehr zu verlieren, wieder zurück ins Spiel.
Ja.
Und den Niederländern hat es, glaube ich, einfach nicht gut getan. Das Endspiel habe ich halt auch gesehen, dass sie so früh in Führung gegangen sind. Es waren ja 16 Ballberührungen der Niederländer, dann das Foul von Uli Hoeneß gegen Cruyff, ja. Der ja eigentlich von Bertie Vogts und das haben ja selbst, es gibt eine Schlagzeile im The Guardian, Berti Vogts stoppte Cruyff. Ja. Also ein überragendes Finale gespielt, wahrscheinlich auch der Schlüssel
taktisch dazu. Oder die gelbe Karte bekommen hat nach 3-4
Minuten. Ja, ja, klar, natürlich, aber er hat sich dann richtig reingearbeitet und wahrscheinlich diese Elfmeter von Neeskens, wo ja alles so aufstaubt einfach. Sie waren sich zu früh zu sicher gefühlt. Ja. Und sie hatten dann auch ein paar Spieler drin, die die Deutschen am liebsten dann demütigen wollten. Ja. Ja. Und das darfst du halt gegen eine deutsche Mannschaft niemals machen.
Ja, Paul Breitner hat mal erzählt, er hätte schon vorher, wären die schon aggressiv gegen den Holländern gegenüber gewesen, weil die haben die in der Kabine singen hören. Ne? So, und generell ein sehr selbstbewusstes bis teilweise arrogantes Auftreten an den Tag gelegt haben. Und dann noch diese 1-0-Führung, noch ohne Ballberührung eines deutschen Spielers. Ich glaube, das ist den Holländern gar nicht gut bekommen. Weil dann haben sie wirklich geglaubt, sie können Hacke, Spitze, Tralala mit den Deutschen spielen.
Genau.
Und das darfst du mit ihnen halt nun mal nicht machen. Und wenn du dieses Spiel mal verfolgst, das hast du ja bestimmt schon oft getan, du spürst, wie mit jeder Minute die deutsche Mannschaft selbstbewusster wird und wie sie dann auch in dieser ersten Halbzeit dann die Holländer eigentlich dominiert.
Genau.
Ohne jetzt total feldüberlegen zu sein. Die Holländer haben im Prinzip nach dem Tor nichts mehr auf die Reihe bekommen, jedenfalls in der ersten Halbzeit.
Man muss vielleicht auch sagen, dass die Holländer durch dieses Turnier zu leicht durchgekommen sind. Uruguay und Bulgarien geschlagen, gegen die Schweden zwar unentschieden, das war unwichtig, die drei Zwischenrundenspiele, also der Widerstand, der ihnen dann entgegenkam in der Viertelstunde, den waren sie eigentlich gar nicht...
Das kannten sie nicht.
Kannten sie nicht, genau. Und deshalb muss man auch dann am Ende sagen, wie du es auch gesagt hast, war es dann auch kein unverdienter Sieg der Deutschen.
Nein.
Wobei man sicherlich sagen kann, Hölzenbein gegen, ich glaube, Jansen war es, ne? Ob das ein Elfmeter war, also er macht schon sehr geschickt, muss man sagen, aber wenn du dann auch so hingehst, dann musst du dich vielleicht auch nicht wundern. Ne?
Also ich, ganz ehrlich, bis heute... Ich bin immer gerne dabei, einzugestehen, wenn ein Elfmeter ungerecht war, aber ich behaupte bis heute, das war ein klarer Elfmeter.
Also klar.
Er trifft ihn. Also ich finde, man kann in der Zeitlupe sehen,
ja, aber ich finde, dass du auch
dass
schon
er siehst, natürlich so abhebt.
Also Hölzenbein liegt eigentlich auch schon in der Luft, als er getroffen wird.
Er hat das ja gegen die Polen schon uraufgeführt, diesen Trick, ne, den Elfmeter, den dann Hoeneß verschossen hat. Aber da hat er es ja schon gemacht und da war es dann wieder der Fall. Er fliegt halt nur ein bisschen arg viel, aber faul war es für mich trotzdem.
Ja, also wie gesagt, auch wenn du so reingehst, dann musst du natürlich auch damit rechnen. Und dann spätestens ja in der zweiten Halbzeit, du hast es gesagt, Sepp Maier hat wieder einen Sahnetag gehabt, aber allerdings waren die Schüsse auch nicht von der Präzision.
Ja, so, die waren hart, aber teilweise sehr genau auf ihn, aber das wollte seine Leistung nicht schmälern.
Aber das Bonhoff-Ding wolltest du noch irgendwas erzählen, der ja auch übrigens das Tor von Müller vorbereitet hat.
Okay, ich darf jetzt gerade noch 5 Minuten drauflegen. Pass auf, ich muss vorher noch den 1:1-Elfmeter noch mal kurz von Breitner erwähnen. Ich habe noch nie einen so langweiligen Elfmeter gesehen. Ne? Und bis heute ist das für mich der langweiligste Elfmeter aller Zeiten, weil der so staubtrocken einfach nur, ich sag mal, der nur so
Tag. Man hat das Gefühl eigentlich, dass Jungblut noch gar nicht weiß, dass der Ball freigegeben ist.
Ja, ne? Und Jungblut steht auch ein bisschen komisch weit. Also,
er steht nicht ganz in der Mitte.
Und reagiert dann, ist natürlich auch am falschen Fuß, kann nichts machen, aber das sieht so langweilig aus. Und jetzt vergleich das mal mit dem holländischen Elfmeter, der den da reinsemmelt, als wollte er ihn rein nageln. Ne? Also, wobei Maier bis heute behauptet, der wollte eigentlich, er hat immer rechts geschossen, den Neeskens. Ja. Dachte, und ich bin auch nach rechts geflogen, also aus seiner Sicht. Aber er hat den Ball nicht richtig getroffen, deswegen staubte das ja auch so. Ne? So und dann ist er sozusagen, weil er den so festgeschossen hat, dann trotzdem in die Mitte geflogen. Das nur dazu. Aber Breitner wollte den Elfmeter ja erst gar nicht schießen. Es ist ja keiner hingegangen dahin. Und Breitner schnappt sich dann den Ball, weil kein anderer es machte. Normalerweise hat ja gar nicht Breitner die Elfmeter geschossen. Mhm. Der war 22 damals.
Ja, klar. Das muss man schon sagen. Also ich bin kein Fan von Paul Breitner, weil der im Nachgang so viel Mist erzählt hat, auf Deutsch gesagt, gerade wenn es um seine Bayern ging, immer mit so einem dozierenden Deutsch, aber als Spieler natürlich absolute Weltklasse, vor allen Dingen da als junger Spieler, glaube ich, auch noch nicht so, ich glaube 82 hat er auch viele bedrängt oder eingeengt in ihrem Wirkungskreis, aber sich da den Elfmeter zu nehmen in dem Alter, also da ziehe ich alle Hüte, muss ich sagen.
Okay, und jetzt singe ich meine Eloge auf Rainer Bonhoff, weil 1-1 steht es jetzt. Die deutsche Mannschaft spielt gut. Berti Vogts hat ja noch einmal diese Riesenchance, ne? Hat ja auch fast ein Tor gemacht, deswegen auch da nochmal ein kleiner Lobgesang Richtung Mönchengladbach. Der Terrier hat ein super Spiel gemacht und fast sogar noch ein Tor gemacht. Irre. Ja, und dann die Szene mit Rainer Bonhoff, weil kurz vor dem 2-1 ist Folgendes passiert. Die Holländer greifen an. Es kommt eine Flanke in den Strafraum, die durchaus gefährlich ist. Rainer Bonhoff steht gegen einen holländischen Abwehrspieler, wirft sich in den Ball und köpft ihn zu Maier zurück. Maier nimmt ihn auf, wirft ab und dann wird das Spiel sehr langsam. Auf der rechten Seite hat Grabowski dann den Ball und spaziert da ein bisschen, steht teilweise ein bisschen auf dem Ball. Und auf einmal siehst du einen Spieler wie einen Irren in das Bild laufen. Fernsehen, klar. Und der läuft quasi direkt durch und das ist Rainer Bonhoff. Und das sieht Grabowski und schickt ihn auf die rechte Seite. Das war eine unglaubliche Energieleistung. Er hat gerade noch den Ball so hinten geklärt und rennt sofort nach vorne. Das war der Einzige, der sich da bewegt. Die Holländer laufen gar nicht mit, die lassen den einfach laufen. Und dann ist er auf der rechten Seite, hat nur noch einen Gegenspieler, den er wirklich herausragend ausspielt. Und jetzt muss ich die nächste Eloge singen, und zwar auf Gerd Müller. Da kommt nämlich dieser Pass. Der Pass ist eigentlich zu scharf.
Ja, das ist ja eigentlich ein Schuss fast.
Das ist fast ein Schuss. Was macht Gerd Müller? Es wird immer behauptet, Gerd Müller verstolpert fast den Ball, aber dann holt er sich aus der Drehung und schießt den rein. Der verstolpert den nicht. Das war Absicht. Der hat den tot gemacht.
Ja.
Der hat den Ball quasi in
das freien Raum gelegt. Das war die höchste technische Fähigkeit, dass der überhaupt so liegen geblieben ist.
Ich behaupte, der hat den sich vorgelegt. Also jetzt sag bitte, dass es falsch ist.
Also nee, ich glaube, dass er selber erstmal überrascht war von der Härte des Zuspiels, weil das ist ein Schuss und jeder, der Rainer Bonhoff mal hat schießen sehen, der weiß, was der für einen Hammer hatte.
Ja.
Und diesen Ball überhaupt so tot zu machen, das ist schon eine höchste, ob das jetzt aus Absicht geschehen war um den Gegenspieler, aber es ist schon so, dass der den Ball überhaupt annimmt und dann diese Drehung, das ist halt einfach Gerd Müller.
Das war seine Drehung und ich meine, das ist ja alles, wie soll ich sagen, das ist diese Spielintelligenz.
Ne? Ja.
So, und Gerd Müller hatte diese Spielintelligenz in einem höchsten Maße. Ich glaube wirklich, dass es Absicht war, dass er genau das so wollte und dass ihm der Ball nicht versprungen ist. Falls irgendeiner der Meinung ist, dass es anders ist, hat er Unrecht.
Genau. Der braucht sich nicht zu melden, da kriegt kein Buch dafür.
Dafür gibt es kein Buch. Nein. Nein, und dann natürlich dann dieses Tor, was ja auch so eigentlich relativ unspektakulär ist, was eigentlich völliger Quatsch ist, denn das war schon klasse, wie er das gemacht hat.
Keinen, der das besser gemacht hat als Gerd Müller. Immer. Ne?
Ein paar Worte über die zweite Halbzeit, weil das war natürlich dann schon ein Anrennenspiel auf ein Tor. Und da sind wir bei dem, was wir eben schon festgestellt haben. Die Holländer waren einfach nicht zielstrebig genug. Die haben toll gespielt, aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass das schief geht. Komisch. Also ich habe da auch, wie gesagt, das Spiel selbst verfolgt. Gut, und das hat natürlich ein bisschen Angst hatte ich schon, klar. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das klappt.
Das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, wie das, weil das Spiel habe ich, wie gesagt, zwar gesehen, aber nicht in der Emotion des Moments dann praktisch einfach.
Okay. Ne?
Aber man muss natürlich trotzdem sagen, ich wollte jetzt einfach nur nochmal ein paar Spieler, also diese Mannschaft von Rinus Michels, viele haben dann halt auch irgendwie gesagt, naja gut, der Torwart war nicht so stark, aber Jungblut konnte da gar nichts dran, also an den beiden Toren hatte der gar nichts mit zu tun, null.
Ne? Ja.
Genau, und wenn man die Holländer sich dann nochmal anguckt, dann musst du ja sagen, Arie Haan, Surbier, Reisbergen, Rüdroll, Wim Jansen, Johan Neeskens, war ja der Adjutant von Johan Kreuf, von Hanachem, Repp, Kreuf, Rensenbrink, der ja dann 4 Jahre später nochmal einen Pfosten, da ist ja, und dann van der Kerkhoff, das ist ja eigentlich alles nur absolute Weltklasse.
Ja.
Und wie du dann sagst, dass das eine Mannschaft war, die ja eigentlich so ein bisschen aus dem Nichts kam, weil die ja 72 keine Rolle, 74 nicht dabei gewesen. Das war schon eine bombastische Mannschaft, die letztlich vielleicht daran gescheitert ist, dass sie im ersten Spiel, wo sie auf Widerstand getroffen ist, dann so ein bisschen vielleicht auch ihre Zielstrebigkeit und ihre Kaltblütigkeit so ein bisschen verloren
hat. 1:0 viel zu früh. Das ist klar, man kann im Nachhinein immer sagen, woran es gelegen hat, ne? Aber diese Holländer hätten den WM-Titel genauso verdient gehabt.
Definitiv.
Ne? Also vielleicht auf spielerisch sogar ein kleines bisschen mehr. Aber am Ende entscheidet, wer mehr Tore schießt.
Gut, sie haben dann 12 Jahre später Revanche genommen an den Deutschen bei der EM.
Ja.
Das machen wir dann, diese Reihe beginnen wir dann in 2 Jahren vor der Europameisterschaft in Deutschland.
Genau, ne? Da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf zurück. Genau. Freue ich mich auch schon drauf. Dann nochmal vielleicht letzte. Es gibt noch eine Sache, die auch in die Rubrik einfach reingehört, der für mich also klarste Elfmeter aller Zeiten, der nicht gegeben wurde, wieder an Grabowski, aber diesmal, der ist dem sowas von in die Beine getreten. 4-5 Minuten vor Schluss. Da hätte es Elfmeter geben müssen, aber da hat sich Taylor, der Schiedsrichter, hat, glaube ich, nicht getraut, noch einen dritten Elfmeter zu geben. Und natürlich das Abseitstor, das angebliche Abseitstor von Gerd Müller. Ja. Der steht 2,5 Meter nicht abseits.
Ja, ja.
Also sowas von eindeutig, also im Moment der Flanke.
Das darf man auch nicht vergessen, genau.
Weil man sagt ja immer, wir hätten in der zweiten Halbzeit gar keine Torchance gehabt. Rainer Bonhoff mit dem Kopfball, der Zentimeter nur am Pfosten vorbeigeht. Das Müller-Tor, das nicht gegebene und allein schon dieser eigentliche Elfmeter. Das alleine sind schon 3 Riesenchancen, also auch die Deutschen hatten ihre Gelegenheiten.
Ja.
Und dann war der WM-Cup dann...
Aber das Ganze wurde ja ein bisschen getrübt,
Ja, das Bankett.
Das Bankett, ne?
Ja.
Wo die Frauen angeblich nicht eingeladen, oder sie waren nicht eingeladen. Und ich glaube, noch am Tag ist Gerd Müller zurückgetreten, ne?
Wolfgang Overath und Jürgen Rabowski.
Ganz genau.
Alle drei sind zurückgetreten. Aber da gibt es auch verschiedene Versionen. Die einen sagen, das war eh schon geplant. Die anderen sagen dann aber, gut, sie haben es dann sozusagen aus der Verärgerung raus dann auch mal bestätigt und haben das dann sofort den Reportern in die Blöcke diktiert. Und eine Sache habe ich vor kurzem erst erfahren. Ich habe eine ältere Doku aus den 90ern gesehen, wo Franz Beckenbauer den Dieter Kürten erzählt, dass die deutsche Mannschaft gar nicht zusammen gefeiert hat. Die waren zwar beim Bankett alle zusammen, dann ist ja diese Situation mit den Frauen entstanden, und dann haben die sich alle aufgemacht und haben woanders gefeiert, aber verschiedene Gruppen. Mhm. Das heißt, ich glaube, so, er hat es nicht genau gesagt, aber die Bayern-Spieler zusammen. Und also es war dann, sagt er, eigentlich ein bisschen schade, dass wir das dann diesen Riesenerfolg zumindest in der Gänze nicht dann richtig zusammen gefeiert
haben. Eigentlich echt schade, ne?
Ja, wirklich schade. Ich
glaube, da haben die 90er es ein bisschen anders gemacht.
Nö, also, ja. Also was man so mitbekommen hat und was man so hört, da kannst du ja sicher von deinen Gesprächen mit Lothar Matthäus erzählen demnächst.
Ne? Unter anderem, ja.
Ja,
Prime und so, ja.
Wir kriegen hier noch einige interessante Situationen geliefert, weil ich konnte jetzt heute ein bisschen glänzen, weil ich die WM mitbekommen habe. Aber demnächst steigst du ja ein und dann wird es richtig interessant hier.
Aber eins habe ich
schweigend daneben sitzen.
Eins habe ich noch gelesen, fand ich interessant. Es war ja das erste Mal, dass alle Gastmannschaften einen eigenen Bus zur Verfügung gestellt bekommen haben.
Ja.
Mit so praktisch ihrem Logo. Und auf dem DDR-Bus haben Hammer und Zirkel gefehlt. Und dann hat die DDR gesagt, sie zieht sich zurück, wenn sie das nicht kriegen. Und dann musste der nachgepinselt werden noch.
Absolut. Also war mehr oder weniger ein erstes kleines WM-Skandälchen. Und naja, ich erinnere mich trotzdem gerne dran zurück, auch trotz scheiß Wetter. Weltmeister wirst du nicht jeden Tag. Das war mein persönlich erster WM-Titel.
Der zweite Titel, damit gleichgezogen mit den Italienern. Und nur noch einen hinter den Brasilianern.
Ja, und auf die wird ja weiter bejagt gemacht.
Sozusagen. Und beim nächsten Mal sprechen wir dann endlich mal über meine Argentinier.
Ja, 1978 wird auch für mich interessant, weil das war meine, ich sag mal so, die erste WM, wo ich sozusagen schon mich als Experte gefühlt habe.
Ne? Der kleine Thekenphilosoph.
Der kleine Thekenphilosoph. Für heute aber ist Schluss. Wir haben heute ein bisschen länger gemacht, aber ich denke, wenn man Weltmeister wird, darf man auch ein paar Minuten länger machen.
Auf jeden Fall.
In diesem Sinne, Thomas, ich danke dir.
Dir auch.
Ich danke euch fürs Zuhören. Macht wieder Werbung für uns. Abonniert und teilt und liked. Und wenn ihr Fehler gefunden habt, ich habe heute einige gemacht, ich weiß. Aber wenn wir sie selber entdecken, gibt es natürlich keinen Preis. Sorry. Thomas kriegt noch einen. Also, bis dann. Tschüss. Bis dann,
tschüss.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Demnächst wieder auf allen Kanälen.